HR Info. Wissenswert.
Tag für Tag kommt es in Europa zu Arbeitsunfällen mit Industrierobotern. Wer aber trägt die Verantwortung dafür, dass ein Mensch unverschuldet verletzt wird? Der Programmierer oder die Betreiber der Maschine? Können Roboter womöglich selbst schuldig sein? Schließlich gibt es neben den natürlichen Personen auch juristische Personen. Warum dann nicht auch elektronische Personen? Aktuelle Fragen, um die es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert geht. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Wir alle wissen, die Technik arbeitet nicht immer perfekt. Längst befassen sich Fachleute daher mit einem Roboterrecht. Wer für das Versagen eines Roboters haftet, das ist derzeit nämlich juristisch nicht zweifelsfrei geregelt. Eine Lücke, die aber bald geschlossen werden soll. Hören Sie Helmut Nordwig mit eindrucksvollen Beispielen aus der aktuellen Robotikforschung und über deren mögliche Folgen.
Die Messe Automatica in München ist die internationale Leistungsschau der Roboterbranche. Blitzschnell sausen meterlange stählerne Greifarme durch die Luft. Ein faszinierendes Schauspiel. Doch die Zuschauer müssen hinter einer Absperrung bleiben, denn niemand darf von der Maschine getroffen werden.
Im schlimmsten Fall ist so eine Kollision natürlich tödlich. Also wenn ich jetzt einen großen, starren Industrieroboter habe, der mich zum Beispiel klemmen könnte oder mit gefährlichen Werkzeugen ausgestattet ist, dann kann im schlimmsten Fall eine tödliche Verletzung davongetragen werden.
Der Roboterforscher Sami Haddadin von der Universität Hannover kennt die Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung. Jedes Jahr kommt es in Europa zu einigen hundert Arbeitsunfällen mit Robotern und anderen automatischen Maschinen. Das Thema Sicherheit steht daher in der Forschung an oberster Stelle. Auch bei einer neuen Entwicklung von Sami Haddadin, die wie Science Fiction klingt.
Gehirngesteuerte Roboter. Eine seit 15 Jahren gelähmte Patientin, die nicht sprechen kann, die nur über ihre Augen kommunizieren kann, war in der Lage, über das Gehirn unsere Roboter zu steuern und dadurch nach 15 Jahren das erste Mal wieder selbstständig trinken zu können. Also sie hat ein Glas gegriffen, ein Kaffeeglas und daraus mit dem Strohhalm getrunken und das ist weltweit das erste Mal gewesen. Also das sind auch nur erste Versuche natürlich, das ist auch noch nicht produktreif, aber es ist eine tolle Richtung, wo man auch wirklich mal sieht, dass die Robotik auch dem Einzelnen wirklich helfen kann.
Vorausgesetzt, es funktioniert alles so, wie es soll. Damit es bei solchen Anwendungen nicht zu Unfällen kommt, setzen die Forscher auf Technik. Der gehirngesteuerte Roboter ist extrem leicht gebaut, damit ein Zusammenprall niemanden verletzen kann. Zusätzlich spüren Sensoren sofort, wenn die Maschine der Patientin zu nahe kommt und halten den Roboter an. All das haben die Forscher im Jahr 2010 in den USA erprobt und der Zulassungsbehörde dargelegt. Die hat schließlich grünes Licht für den Einsatz des Roboters bei der Patientin gegeben.
Der Roboter war wirklich wie ihr zweiter Arm sozusagen und durfte an den Mund geführt werden. Bei einer gelähmten Patientin, die natürlich die gefährdetste Person, die man sich vorstellen kann, ist, die ja dem Roboter quasi ausgeliefert ist, da haben unsere Anstrengungen in der Safety, in der Interaktionsregelung, in der Planung dazu geführt, dass wir die Zertifikation in Amerika auch wirklich durchlaufen konnten. Was auch das erste Mal überhaupt in der Robotik stattgefunden hat.
Die Sicherheit wollen Experten also mit Technik in den Griff bekommen. Dann könnte ein Roboter tatsächlich dazu beitragen, dass eine gelähmte Person mit der Kraft ihrer Gedanken vieles tun kann, wozu sie sonst nicht in der Lage wäre. Zukünftig sollen Roboter aber nicht nur Querschnittgelähmten helfen. Es gibt bereits Maschinen, die Menschen mit Autismus oder Demenzkranke aktivieren und andere, die Pflegekräfte in den Altenheimen ersetzen. Ist das eine wünschenswerte Entwicklung? Gegen eine Maschine, die eine schwere Person sicher aus dem Bett hebt, lässt sich nichts einwenden. Sollen Roboter aber einen alten Menschen waschen und ihn ankleiden, ihm vorlesen, ihn streicheln, in den Arm nehmen und dabei in der Lage sein, möglichst perfekt Emotionen zu simulieren? Die Philosophin Fiorella Battaglia von der Universität München hält davon wenig.
Das Problem dabei ist, dass diese emotionale Bindung mit Maschine einseitig ist. Wenn ältere Menschen ihre Pflegeroboter als Menschen betrachten, dann erwarten sie, dass die Empathie oder die Emotionen, die sie für diese Maschine empfinden, ihnen zurückgegeben wird. Und das ist natürlich nicht der Fall. Was ihnen zurückgegeben ist, sind Dienstleistungen, damit sie autonomer sind. Wenn die Pflege durch einen Mensch erfolgt, dann kann auch die Gelegenheit sein, in dem der Mensch mit dieser Pflegeperson sich unterhält und Gespräche führt und sagt, wie es ihm geht. Aber bei Maschinen ist das nicht der Fall.
Dabei gäbe es durchaus Studien darüber, was Menschen mit Behinderung oder alte Personen bräuchten, nämlich vor allem drei Dinge: körperliche Nähe, Beständigkeit statt wechselnder Bezugspersonen und das Gefühl, dass ein Gegenüber zuhört. Doch ein Ingenieur legt den Schwerpunkt eben auf Technik, beobachtet auch der Soziologe Martin Meister von der Universität Duisburg-Essen.
Er macht gerne alles zu kompliziert, er macht gerne viele Dinge zu avanciert und insbesondere achtet er eben nicht darauf, was man schon weiß oder was man wissen kann darüber, was Nutzer gerne hätten. Da kann man ja auch systematische Forschung dazu anstellen. Sie dringen nicht in ausreichendem Maße durch. Das ist jetzt keine allgemeine Klage über die Borniertheit von Ingenieuren, sondern das ist eine Frage, wie man eine Kultur des wechselseitigen Zuhörens, also so eine interdisziplinäre Kultur, hinbekommt.
In einem anderen Bereich ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit schon weiter. Ingenieure sprechen immer häufiger mit Juristen, gezwungenermaßen, denn jeder weiß, Technik funktioniert nie hundertprozentig und sei sie noch so ausgefeilt. Und dann kann es mit Robotern zu folgenschweren Szenarien kommen. Wenn der Roboter-Greifarm der querschnittgelähmten Patientin den Kaffee ins Gesicht schüttet und sie verbrüht, was dann? Wer kommt für ihre Behandlung auf? Wer bezahlt ihr Schmerzensgeld? An der Universität Würzburg gibt es sogar eine eigene Forschungsstelle Roboterrecht, die sich mit solchen Themen befasst. Dort arbeitet Lennart Lutz, der gleich zwei Studienabschlüsse in der Tasche hat. Er ist Maschinenbauer und Jurist.
In Betracht kommt dann natürlich eine Haftung des Roboterherstellers, falls der Roboter einen Fehler aufweist. Das ist da die Hauptvoraussetzung. Oder aber eine Haftung des Betreibers, der eben auch gewisse Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen hat, wenn er den Roboter betreibt.
Der Betreiber, das kann zum Beispiel ein Pflegedienst sein, der seinen Kunden einen Roboter zur Verfügung stellt. Haften müsste dieses Unternehmen aber nur dann, wenn es einen Unfall verschuldet hat, etwa weil der Roboter nicht ordentlich gewartet war. Es ist aber vorstellbar, dass manchmal weder dem Hersteller noch dem Betreiber die Schuld an einem Roboterunfall nachzuweisen ist.
Es könnte dann hier einen gewissen Graubereich geben, in dem niemand für durch Roboter verursachte Schäden aufkommen müsste, sodass der Geschädigte dann eventuell leer ausgehen würde. Deswegen gibt es eben Überlegungen, eine allgemeine Gefährdungshaftung für Roboter einzuführen, beziehungsweise wäre das ein gangbarer Weg, sodass immer derjenige, der den Roboter betreibt, auch für diesen haften müsste oder für durch diesen verursachte Schäden.
Eine obligatorische Haftpflichtversicherung für Roboter. Diesem Vorschlag hat sich das Europäische Parlament im Frühjahr 2016 angeschlossen und einen ganz neuen Rechtsbegriff kreiert. Roboter als elektronische Personen, die für ihr Handeln haften und für die sogar Sozialversicherungsbeiträge fällig würden. So steht es im Entwurf einer EU-Richtlinie, den die Parlamentarier der EU-Kommission vorgelegt haben. Prompt kam Gegenwind vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, der die Interessen der Roboterwirtschaft vertritt. Die Initiative komme 50 Jahre zu früh, protestierte der Industrieverband. Doch so abwegig ist die Vorstellung von Robotern als elektronischen Personen gar nicht. Denn die Systeme werden immer lernfähiger und zunehmend autonom. Sie treffen also selbstständig Entscheidungen, die so niemand programmiert hat. Da ist es vorstellbar, sie eines Tages für ihre Fehler verantwortlich zu machen, sagt der Roboterjurist Lennart Lutz.
Für Verschulden ist ein gewisses Maß an Willensfreiheit die Voraussetzung. Nach der bisherigen Situation kann man diese Willensfreiheit bei Robotern noch nicht bejahen, aber es wäre durchaus denkbar, dass in Zukunft da Roboter auch genügend Eigenständigkeit besitzen, sodass sich das ändern könnte.
Damit könnte irgendwann auch ein Roboter schuldig sein. Ihm käme dann so etwas wie eine eigenständige Persönlichkeit zu. Und das wirft die Frage auf, ob diese Maschinen auch Rechte haben, zum Beispiel das Recht, nicht einfach abgeschaltet zu werden. Juristisch ist es im Prinzip vorstellbar, aber entscheiden müssen wir das eines Tages als Gesellschaft. Den meisten Robotern kann man bis jetzt ganz sicher keinen freien Willen zusprechen. Auch nicht dem klobigen Elektronikkasten, der halb so groß ist wie ein Umzugskarton und gerade bewegungslos im Bad einer Wohnung parkt. Thomas Bock, Professor für Baurobotik an der TU München, erforscht hier, wie Roboter älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Eine Art Treppenlift zum Beispiel, ein Stairwalker, der Betagten den Einkauf vom Auto in die Wohnung bringt. Leider klappt die Vorführung ausgerechnet heute nicht. Die Batterie des Roboters ist leer. Als hätte Thomas Bock demonstrieren wollen, dass uns die Technik manchmal im Stich lässt.
Da muss man es halt machen wie bisher immer. Dann hat man eben nicht den ganzen Stairwalker mit dem Transportsystem dabei und muss es halt dann so hochbringen. Also ist dann nicht so, dass alles ausfällt. Also ich kann es dann auch noch händisch bedienen.
Vorausgesetzt, man ist dazu körperlich noch in der Lage. Wenn das System aber funktioniert, wird es jede Menge Daten aufzeichnen. Wann ist der Benutzer aufgestanden? Welche Funktion des Geräts nutzt er wie oft? Und so weiter. Und egal, wie der Roboter zukünftig bedient wird, ob per Notebook, Tablet oder Mobiltelefon, über diese Schnittstelle wird er auch mit dem Internet verbunden sein. Genau wie in Zukunft vielleicht die Heizung, der Kühlschrank und die Rollläden. Trotzdem ist Datenschutz Nebensache, findet Jörg Güttler. Er ist Assistent im Baurobotiklabor.
Der Datenschutz kann natürlich auch diesem Projekt gefährlich werden, aber man muss sich auch irgendwann im Klaren sein. Mit Datenschutz kann man jedes Projekt sofort torpedieren. Wir sind auch in einer Welt, wo der Datenschutz etwas zwiespältig debattiert wird. Einerseits ist es richtig, dass der Datenschutz eine wichtige Überschrift ist. Andererseits posten Leute sofort ihre Daten auf Facebook.
Mit dem Datenschutz haben sich Experten in einem europäischen Forschungsprojekt befasst. Eine der Kernaussagen: Pflege- und Service-Roboter dürfen nicht zum Big Brother werden, also keine Daten speichern oder weitergeben, außer der Nutzer hat dem ausdrücklich zugestimmt. Die Besonderheit dieses Projekts: Es waren nicht nur Juristen beteiligt, sondern auch Philosophen und Soziologen. Und sie stellen ganz grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit Robotern. Werden wir im Alter immer mehr von Maschinen umgeben sein, statt von Verwandten, Freunden und Pflegepersonal? Manche Entwickler gehen fast dogmatisch davon aus, dass das unvermeidlich ist und dass Roboter gerade für betagte Menschen gute Dienste leisten. Aber stimmt das überhaupt? Diese Frage wird auch für die Baurobotikforscher der TU München wichtig werden. Für ältere Menschen oder solche mit Behinderung haben sie eine Werkbank der Zukunft entworfen, mit einem Roboter, der sich mit Gesten steuern lässt. Dieses Mal klappt die Demonstration. Einer der Ingenieure deutet auf eine Schachtel mit Bauklötzen, genau wie es ein Nutzer tun würde, der bestimmte Bauteile braucht. Die Kamera des Roboters beobachtet die Bewegung. Sofort fährt die Maschine ihren Arm aus, greift in ein Regal, das für einen Rollstuhlfahrer vom Arbeitsplatz aus nicht erreichbar ist. Dann holt der Roboter die gewünschten Teile heran und kippt sie auf dem Tisch aus.
Also im Grunde könnte jetzt auch ein Rollstuhlfahrer, der sonst nicht mehr zur Arbeit kann, könnte jetzt arbeiten, ne? Weil die Robotik ihn jetzt hier unterstützt und ihm die Dinge bringt und er kann eben noch sein Wissen, was er bevor er eben meinetwegen querschnittgelähmt oder sonst was ist, am Rollstuhl gebunden ist, eben kann er immer noch arbeiten und seine Erfahrung noch einbringen und somit an der Gesellschaft, am Leben partizipieren und was beitragen. Und das ist ja oft das Wesentliche für die Menschen.
Dass die Roboter dazu in Zukunft entscheidend beitragen werden, davon ist der Ingenieur überzeugt. Aber noch hat ihm niemand gesagt, so etwas will ich haben.
Damals niemanden, im Augenblick. Das ist im Grunde ein Forschungsvorprojekt. Ja, wir hoffen natürlich, dass es eingesetzt wird, weil ich denke, das ist der einzige Weg für die Zukunft. Es könnte eine neue industrielle Revolution auslösen, wenn man es positiv angeht.
Ob es so kommt, wird die Zukunft zeigen. Denn wie viele Rollstuhlfahrer wirklich mit Unterstützung eines Roboters kleine Bausteine zusammensetzen wollen, das weiß niemand. Wer wirklich einmal nachfragt, muss sich auf Überraschungen gefasst machen. Eine Studie hat nämlich gezeigt, was ältere und behinderte Menschen am dringendsten brauchen, sind nicht Maschinen, die ihnen den Einkauf in die Wohnung bringen oder Tee kochen. Gefragt wäre an erster Stelle Hilfe beim Öffnen von Flaschen oder Dosen.
Das sollte man versuchen rauszubekommen, aber auch systematisch zu beforschen und nicht einfach im Labor superintelligent ausgedachte Geräte in ein Pflegeheim zu stecken und dann einfach mal zu gucken, was passiert. So ist es ja häufig beim Einsatz neuer Technik. Die Ingenieure denken sich was aus und dann mändelt es sich auf dem Markt aus, was sich durchsetzt. So sollte man mit sensiblen Bereichen wie der Pflege nicht umgehen, sondern es sollte eine ethische Begleitung geben, es sollte aber auch systematische Begleitforschung dazu geben.
Die ist erst in Ansätzen vorhanden, bedauert der Soziologe Martin Meister. Es ist also erstaunlich. Da entwickeln Ingenieure Roboter, die in der Industrie fast alles können und für die zukünftig vielleicht sogar Steuern und Versicherungen gezahlt werden. Im Alltag aber könnte es gut sein, dass diese elektronischen Personen kaum einer will und braucht.
Helmut Nordwig. Tatsächlich, im Einsatz ist auch in Hessen schon ein sogenannter Kuschelroboter. Der ist natürlich kein Ersatz für einen echten Hund oder für einen netten Menschen, mit dem man sich auch unterhalten kann. Aber so ganz abwegig ist dieser elektronische Freund auch nicht, wie Michael Pschebilla in Erfahrung gebracht hat.
Bei Berührung fiepst Paro ähnlich wie eine Robbe. So sieht das babygroße Kuscheltier mit seinem weißen, flauschigen Fell auch aus. Paro hat große, dunkle Augen, mit denen er seine Bezugsperson anblickt. Er reagiert auf Zuwendung, als sei er ein Wesen aus Fleisch und Blut. Aber Paro ist ein mit Sensoren vollgestopfter Roboter, erklärt Melanie Häusner von der Universität Kassel, die Paro und seine Einsatzmöglichkeiten erforscht.
Das ist auch relativ schwer. Also man hat schon das Gefühl, ein Tier auf dem Arm zu haben, in dem Moment. Er reagiert auch auf seinen Namen. Wenn er nicht gestreichelt wird, macht er sich auch bemerkbar und will Aufmerksamkeit. Und wenn man ihn ruft, dann dreht er auch den Kopf in die Richtung.
Paro wurde in Japan zu therapeutischen Zwecken entwickelt, um depressive, demente oder in sich zurückgezogene Senioren wieder aus der Reserve zu locken. Auch in Hessen kommt Paro immer öfter zum Einsatz. Die Erfahrungen seien bislang sehr positiv, sagt Martin Bleckmann von der Evangelischen Altenhilfe in Hofgeismar.
Ich war zu Beginn sehr, sehr skeptisch. Dann habe ich erfahren dürfen, dass bei bestimmten Personen, demenzkranken Menschen, diese Robbe in der Lage ist, eine Sprachfähigkeit wieder zu entwickeln. Das, worauf es ankommt, hier reden wir über ethische Aspekte, ist so ein Produkt, sage ich mal ganz bewusst, auch als technisches Assistenzsystem vorgestellt wird. Und nicht als, gucken Sie mal, Frau Müller-Lüdenscheid, hier ist ein kleines Tier, wie lieb das ist. Und es darf kein Ersatz sein. Vorrangig ist der menschliche Kontakt. Die Robbe kann ergänzend eingesetzt werden.
Ähnliche Erfolge wurden mit Tiertherapien erzielt. Dort, wo Tiere verboten oder schwierig sind, kann Paro eine Lücke schließen. Allerdings kostet der Kuschelroboter etwa 5.000 Euro. Auch aus diesem Grund bietet er sich eher für Gemeinschaftseinrichtungen an.
Maschinen statt Menschen. Hierüber wird insbesondere in Japan seit vielen Jahren intensiv geforscht. Und das nicht zuletzt dank erheblicher staatlicher Förderung. Aktuelle anwendungsnahe Beispiele hat sich Jürgen Hanefeld unlängst auf einer Robotik-Spezialmesse in Japan vorführen lassen.
In Tokios Messehallen piepst und brummt es an allen Ecken. Hier haben schon länger die Roboter das Sagen, auch wenn man sie nicht immer versteht. Kein anderes Volk ist so aufgeschlossen gegenüber elektronischen Helfern. Und die Regierung unterstützt den Trend. Vor einem Jahr kündigte sie Japans Robot Strategy an, ein auf 5 Jahre ausgelegtes Programm, für das 100 Milliarden Yen zur Verfügung stehen, fast 1 Milliarde Dollar als Anschubfinanzierung für neue Ideen. Alljährlich lobt sie Preise aus für die besten Neuentwicklungen. Auf der gerade zu Ende gegangenen Robotermesse hat ein unscheinbarer Greifarm den ersten Platz gemacht. Softwareentwickler Hiroyuki Kuwahara erklärt, der Roboter sortiert Päckchen. Das sieht einfach aus. Das Besondere ist, dass die Päckchen unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer sind. Dank unserer Software kann er das von sich aus unterscheiden und jedes Mal die richtige Kraft aufwenden, ohne darauf programmiert worden zu sein. Behutsam setzt der mit Saugnäpfen ausgestattete Stahlarm die Kartons aus einer Kiste auf ein Fließband. Doch künftig soll das auch mit komplizierteren Formen klappen, bis hin zu lebendigen Wesen, die der Roboter abtastet, Gewicht und Größe ermittelt und vorsichtig umsetzt. Patienten vom Bett auf den Stuhl zum Beispiel. AI, Artificial Intelligence, ist das Stichwort, künstliche Intelligenz. Ich denke, dass solche Roboter vor allen Dingen in Produktionsbetrieben vieles leisten können, was heute noch Menschen tun. Die wären dann entlastet von körperlichen Arbeiten und hätten mehr Zeit, mit ihrem Geist zu arbeiten oder mehr Freizeit und Spaß. Für Japan sind solche Anwendungen überlebenswichtig. Schon jetzt gibt es viel zu wenige Arbeitskräfte. Weil Ausländer verpönt sind und Frauen wenig zugetraut wird, fällt dem Kollegen Roboter eine Schlüsselrolle zu. als Hilfsbauer zum Beispiel. Dieser Traktor kann ohne Fahrer auf dem Acker arbeiten. Sein Gehirn ist im Dach versteckt. Man kann es von außen nicht sehen, wie beim Menschen. Jeske Jagi steht fröhlich neben dem weinroten Monstrum, das auf den ersten Blick aussieht wie eine ganz normale Landmaschine. Allerdings mit dem Schriftzug Robot Tractor. Man kann ihn über ein Tablet programmieren. Wie groß ist die Fläche, was soll er dort tun? Also sehen oder pflügen oder was weiß ich. Und dann macht er alles allein. Das Durchschnittsalter japanischer Bauern beträgt heute 67. In 10 Jahren werden die meisten von ihnen nicht mehr auf den Feldern sein. Wir stellen uns vor, dass jeder Landwirt mit so einem Roboter-Traktor die doppelte Fläche beackern kann, anstatt sie brach liegen zu lassen. Die Firma Yanmar will diesen Trecker bereits 2018 auf den Markt bringen, und zwar zu einem erschwinglichen Preis, wie es heißt. Die Zeit drängt. Tatsächlich altert keine Gesellschaft so schnell wie die japanische. Die Jüngeren ziehen in die Städte, kaum einer will noch Bauer werden. Manchem Landwirt wäre also geholfen, wenn ihm ein anspruchsloser Knecht-Robot zur Hand ginge. Es geht in Japan nicht so sehr um Zukunftsträume, sondern um zeitnahe, finanzierbare Lösungen. Auch wenn manche so aussieht, als sei sie dem unstillbaren Spieltrieb dieses Volkes entsprungen. Ein junger Mann, von Kopf bis Fuß als Erdbeere verkleidet, schnattert los. Erdbeerpflückmaschinen gab es ja schon vorher. Aber unser Roboter macht jetzt alles alleine. Sensoren finden den Reifegrad heraus. Die Früchte werden abgeschnitten, gesäubert, verpackt. Alles in einem Rutsch. Kein Mensch muss mehr vor Erdbeeren auf den Knien liegen.
Jürgen Hanefeld berichtete aus Tokio. Zum Schluss von HR Info Wissenswert geht der Blick nach Belgien, nach Gent. Im Gent Marriott Hotel empfängt nämlich Roboter Mario die Gäste. Und das in 19 Sprachen, berichtet Andreas Meyer-Feist.
Gent ist schön. Gutes Bier, romantische Häuser, nette Menschen. An die Menschen muss man aber erstmal rankommen. Wer im Hotel eincheckt, wird im Zweifel erstmal von Mario bedient. Die Stimme irgendwie seltsam. Mario sagt einem die Zimmernummer und wie man am schnellsten hinkommt. Ansonsten ist er geräuschlos dank Ultraschallantrieb. Das Ärmchen schießt hoch und da ist er ja schon der Schlüssel für die Dame, die ein Zimmer für 120 Euro gebucht hat. Danke und bis bald. Ja, und worauf wartet er denn jetzt? Ach so, klar, die Kreditkarte. Und schon schnappt das Plastikhändchen wieder zu und lässt sie nicht mehr los. Mario kennt das Geschäft und schaut nicht sehr freundlich. Mit sowas legt man sich als Gast lieber nicht an. Also nur Nettes sagen über Mario.
C'est fantastique. Voilà, c'est bien. Pourquoi pas?
Ein Roboter an der Rezeption, warum nicht? Mario war teuer genug, 15.000 Euro. Aber auf die Dauer ist das noch billiger als ein Rezeptionist, wenn Mario durchhält. Knapp 60 Zentimeter hoch, er kann 19 Sprachen. Er hockt auf dem Tresen, sieht aus wie ein rot-weißes Alien mit beweglichen Gliedern. Besonders beliebt bei Kindern, Russen, Japanern und Chinesen. Thomas Kramers kümmert sich jeden Tag um Mario und sorgt dafür, dass er keinen Unsinn macht. Es war wirklich eine große Überraschung, als ich ihn zum ersten Mal sah. Was kann man davon schon erwarten? Aber bisher hat er alles so ähnlich gemacht wie alle anderen. Und ich programmiere ihn jetzt für zukünftige Aktivitäten.
Ich bin doch frei viel mit Mario bezig gewesen.
Zum Beispiel Gästefragen beantworten. Wo kriege ich ein Fahrrad? Wie stelle ich die Klimaanlage im Zimmer ein? Wo ist mein Gepäck? Bisher hat Mario damit noch Probleme. Deshalb fühlen sich seine menschlichen Kollegen auch noch gebraucht. Anfangs waren sie nicht begeistert, auch wenn Marketingchefin Celine Rosen von Mario schwärmt.
Il est toujours là, il n'est jamais fatigué, bien sûr.
Er ist immer da, er ist niemals müde, das sind die Vorteile, klar. Und dann sagt er zum Schluss auch noch so nett, danke, mit einem Gläschen Sekt.
À votre santé.
Na denn, Prost. Ach übrigens, auf Trinkgeld ist er noch nicht programmiert, wieder was gespart. Und die Stimme, tja, da könnte Mario noch dran arbeiten.
Andreas Meyer-Feist. Das war's für diesmal in HR Info Wissenswert. Und falls wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.